Viele Christen wünschen sich, dass Gott mehr für sie tut, Gebete erhört, Probleme löst, Türen öffnet. Doch quer durch die Schrift zeigt sich eine tiefere Linie: Gottes größtes Anliegen ist nicht in erster Linie, etwas für uns zu tun, sondern in uns zu wohnen und sich in unser Wesen hineinzubauen. Vom Ringen Hiobs über die Verheißungen an Abraham bis hin zur Verheißung an David entfaltet Gott Schritt für Schritt seinen Vorsatz, in Christus in Menschen Wohnung zu machen. Wer diese Linie sieht, beginnt sein eigenes Leben, seine Errettung und auch tägliche Umstände mit neuen Augen zu verstehen. Gottes Segen, Christus als Geist, das gute Land und der Same. Wenn Gott Abraham erscheint, verdichtet sich der ganze Vorsatz des dreieinen Gottes in zwei Verheißungen: Deinem Samen werde ich dieses Land geben. Land und Same, Raum und Leben, Wohnung und Nachkomme, sind wie zwei Seiten eines Geheimnisses. Abraham wird ein Gebiet gezeigt, das weit über seine damalige Lebenssphäre hinausgeht und zugleich ein Same zugesagt, der seine Grenzen sprengen wird. In 1. Mose zieht sich diese Doppelverheißung wie ein stiller Faden durch die Kapitel, denn das ganze Land, das du siehst, werde ich auf ewig dir und deinem Samen geben und ich werde dir und deinem Samen nach dir das Land deines Gastaufenthalts, das ganze Land Kanaan, als ewiges Eigentum geben und ich werde ihr Gott sein. Schon in diesen Worten schimmert etwas auf, das größer ist als politische Geografie und biologische Nachkommenschaft. Der Gott, der Land gibt, will darin wohnen. Der Gott, der einen Samen verspricht, denkt an einen, in dem alle Verheißungen zusammenlaufen. Als Gott Abraham erschien, versprach er, ihm zwei Dinge zu geben, das gute Land und einen Samen. Sowohl das gute Land als auch der Same sind Vorbilder auf Christus. Das macht deutlich, dass Gott Abraham in der Typologie Christus als das gute Land geben und ihm ebenso Christus als den Samen geben würde, den wirklichen Isaak. Das Neue Testament legt diese Tiefendimension frei. Paulus hört in der Zusage an Abraham mehrere Male das Wort Same und bemerkt, er sagt nicht, und den Samen, als über viele, sondern als über einen, und deinem Samen, der Christus ist. In Christus werden Land und Same eins. Er ist der Sohn Abrahams nach dem Fleisch, aber in seiner Auferstehung ist er zu einem lebengebenden Geist geworden. So wird der verheißene Segen abgelöst von äußeren Grenzen und Blutlinien und in die Sphäre des Geistes gehoben. Der Segen Abrahams erreicht uns darin, dass wir den verheißenen Geist empfangen. Dieser Geist ist Christus selbst als innerer Reichtum. Er ist wie ein gutes Land in uns, weit, tragfähig, voller Nahrung und zugleich wie ein Same, der still in unserem Inneren keimt, Wurzeln schlägt und Frucht bringt. Wo wir uns diesen Geist nicht nur punktuell öffnen, sondern in ihm wohnen, beginnt Gottes Vorsatz, sich in uns hineinzubauen, konkret Gestalt anzunehmen. Und gerade darin liegt Trost und Ermutigung, unser Leben ist nicht auf uns selbst zurückgeworfen, wir sind hineingestellt in ein göttliches Land, das nie verarmt, und tragen einen Samen in uns, der nicht aufhört zu wachsen, bis der Segen, den Gott Abraham zusagte, auch in unserem Inneren voll aufblüht. So wird der Segen Abrahams persönlich und nah, wenn Gott sagt, ich werde ihr Gott sein, bleibt das nicht eine fromme Formel über einem heiligen Landstrich, sondern wird zur Erfahrung eines inneren Lebensraumes, in dem Gott sich selbst gibt. Je mehr wir erkennen, dass der eigentliche Inhalt des Segens nicht Dinge, sondern Christus als Geist ist, desto freier können wir unsere Hände von Ersatzsicherheiten lösen. Der gute Boden unserer Zukunft liegt nicht außerhalb von uns, sondern in dem, was Gott in unser Inneres gelegt hat. In den Spannungen und Unsicherheiten des Alltags wird dieser Blickwechsel kostbar. Der Reichtum, den ich brauche, ist bereits in mir. Der Same, aus dem meine Geschichte mit Gott erwächst, ist schon gesät. Aus dieser Gewissheit kann leise Dankbarkeit wachsen und eine ruhige Zuversicht. Der Gott Abrahams hat nicht aufgehört zu segnen, er vollendet seinen Vorsatz, indem er Christus als Geist Schritt für Schritt tiefer in uns hineinwurzeln lässt. Und Jehova erschien Abraham und sprach, deinem Samen werde ich dieses Land geben. Denn das ganze Land, das du siehst, werde ich auf ewig dir und deinem Samen geben. Der Segen, nach dem sich das Herz sehnt, ist letztlich kein äußerer Zustand, sondern Christus als lebengebender Geist in unserem Inneren, wie ein weites Land, in dem wir wohnen dürfen, und wie ein unzerstörbarer Same, der in uns zu Gottes eigener Wohnung heranwächst. Vom Haus für Gott zum Gott, der sich in uns hineinbaut. Die Szene mit David macht sichtbar, wie anders Gott baut, als wir es erwarten. David sitzt in einem Haus aus Zedern und spürt den Widerspruch, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Sein Entschluss ist edel, Gott soll eine würdige Wohnung bekommen. Aber Gott kehrt die Richtung um, so verkündigt dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Der Mensch, der Gott ein Haus bauen will, hört, dass Gott selbst ihm ein Haus bauen will. Nicht zuerst menschliche Initiative, sondern göttliches Hineinbauen, nicht unser Gebäude für ihn, sondern seine Wohnung in uns. In dieser Antwort Gottes steckt bereits ein prophetischer Horizont, der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Gott fuhr fort, David in einer typologischen Prophezeiung zu offenbaren, dass es nicht seine Absicht war, dass David ihm ein Haus bauen sollte, sondern dass er sich selbst in David hineinbauen wollte. Zuerst sagte Gott zu David, dass er ihm ein Haus machen werde. Diese Zusage richtet sich zwar an Davids leibliche Nachkommenschaft, doch sie zielt darüber hinaus. Sie weist auf den einen Sohn Davids hin, der zugleich Sohn Gottes ist. Jesaja nimmt diesen Faden auf, wenn er schreibt, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isses, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Aus einem abgestorben wirkenden Stumpf wächst ein neuer Zweig, unscheinbar, aber voller Lebenssaft. Christus ist dieser Spross. Er ist der von Gott erweckte Same Davids, in dessen Königtum Gott seine Herrschaft auf ewig festigt. Doch wie baut dieser Christus das Haus für den Namen Gottes? Er tut es, indem er sich selbst als göttlich-menschlichen Samen in Menschenherzen sät. Er predigt das Wort vom Reich, und dieses Wort fällt in das Herz wie auf einen Acker. Wenn es angenommen wird, beginnt etwas in uns zu wachsen, das wir uns nicht selbst geben können, Gottes eigener Sohn gewinnt Raum in unserem inneren Menschen. Paulus beschreibt denselben Vorgang von innen her, wenn er für die Gläubigen betet, damit Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung mache. Nicht nur gegenwärtig sein, sondern Wohnung machen, nicht als gelegentlicher Gast, sondern als Hausherr, der einzieht, auspackt und die Räume nach seinem Geschmack gestaltet. In dieser Bewegung vollzieht sich Gottes Bau, er zieht in unser Herz ein, richtet sich dort ein, durchdringt unseren Verstand, unsere Gefühle, unseren Willen. Was anfangs vielleicht nur als Erkenntnis begann, Christus ist mein Retter, wird zur inneren Prägung, Christus wird mein Denken, mein Fühlen, mein Entscheiden. So wächst in uns ein Haus heran, das Gott selbst bewohnt und das dennoch zutiefst unser eigenes geworden ist. Wenn Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort bewahren, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen, schließt sich der Bogen von David bis in unser Leben. Der Gott, der einst im Zelt wohnte und dem David ein Haus bauen wollte, macht heute Wohnung in den Herzen derer, die Christus lieben. Dieses Bewohnen ist kein starres Dogma, sondern ein lebendiger Prozess. Manche Räume in uns scheinen lange verschlossen, andere sind noch voller alter Möbel. Doch der Bauherr ist geduldig. Gerade in den Spannungen unseres Alltags, in Enttäuschungen und Korrekturen, in stillen Freuden und kleinen Gehorsamschritten arbeitet er an diesem inneren Haus. Der Gedanke, dass Gott mir ein Haus baut, das zugleich aus mir besteht und von Christus erfüllt ist, löst den Druck, für Gott etwas Großes leisten zu müssen. Es eröffnet einen Weg, auf dem ich lernen darf, seine Gegenwart zu beherbergen. In allem, was brüchig und unfertig ist, bleibt diese Zusage wie ein ruhiger Grundton, Gott hat den Bau begonnen, und er hört nicht auf, bis seine Wohnung in uns zu seiner und unserer Heimat geworden ist. Da sagte der König zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Und seit dem Tag, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. So verkündigt dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Gottes tiefste Absicht ist nicht, dass wir ihm beeindruckende Häuser bauen, sondern dass Christus Schritt für Schritt Heimrecht in unserem Herzen gewinnt, bis unser inneres Leben selbst zu einer Wohnung wird, in der Gott sich zu Hause fühlt und in der wir bei ihm daheim sind. Gottes Bauwerk, die Vermischung von Gottheit und erlöster Menschheit. Wenn der Herr Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, öffnet er einen Blick in Gottes innere Werkstatt. Er denkt nicht an eine Organisation, die effizient verwaltet wird, sondern an einen lebendigen Bau aus Menschen, in die er sich selbst hineinlegt. Paulus greift dieses Bild auf, wenn er von sich sagt, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Der Grund ist unveränderlich, Christus selbst, wie er in seinem Tod und seiner Auferstehung erschienen ist. Doch auf diesem Grund kann Unterschiedliches wachsen. Paulus nennt Gold, Silber, Edelsteine und daneben Holz, Heu, Stroh. Hinter diesen Bildern verbirgt sich ein tiefer Unterschied, das eine stammt aus dem, was Gott ist und wirkt, das andere aus dem, was der Mensch aus eigener Kraft hervorbringt. In Matthäus 16,18 erklärte der Herr Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen. Wie baut Christus seine Gemeinde? Er baut die Gemeinde nicht nur, indem er Sünder rettet und sie zu Gläubigen und Gliedern seiner selbst macht, sondern indem er sich selbst in sie hineinbaut. Gold, Silber und Edelsteine stehen für das, was aus der göttlichen Natur, aus der Erlösung und aus der umgewandelten Menschlichkeit hervorgegangen ist. Gold erinnert an die Herrlichkeit und Unveränderlichkeit Gottes, Silber an die erlösende Gnade, Edelsteine an etwas, das aus Druck, Hitze und Zeit entsteht, gewöhnliches Material, das durch einen langen Prozess kristallklar und kostbar geworden ist. Wenn Gott baut, arbeitet er mit solchen Materialien, er teilt uns seine eigene Heiligkeit mit, er prägt uns durch seine Gnade, er verwandelt unsere Menschlichkeit, oft durch Situationen, die wir uns nicht ausgesucht hätten. In diesem Sinn ist sein Bau immer eine Vermischung, besser, eine innige Verbindung von Gottheit und erlöster, umgestalteter Menschheit. Gott will kein Haus, das aus geistlichen Fassaden besteht, hinter denen der alte Mensch unangetastet bleibt. Er sucht eine Gemeinde, in der seine Realität durch Menschen hindurch scheint, deren Inneres er selbst gestaltet. Am Ziel dieses Bauens steht das neue Jerusalem. Johannes sieht die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut bereit gemacht. Stadt und Braut, Bauwerk und Liebesgemeinschaft, fallen zusammen. Und er hört, siehe, die Stiftshütte Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen Stiftshütten, und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein und ihr Gott sein. Die Stadt hat Mauern und Tore, Fundamente und Maße, und doch ist sie zugleich die Frau des Lammes. Was hier in Bildern beschrieben wird, ist die Vollendung dessen, was Gott jetzt schon in uns beginnt, eine unauflösliche Einheit von Gott und einer erlösten Menschheit. Die Namen der Stämme Israels an den Toren und die Namen der Apostel an den Fundamenten zeigen, wie sehr Gottes Geschichte mit Menschen in dieses Bauwerk eingeschrieben ist. Es ist bemerkenswert, dass der Herr dem Überwinder in Philadelphia zusagt, den, der überwindet, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird auf keinen Fall mehr hinausgehen. Eine Säule ist kein loses Dekor, sondern ein tragender Teil des Hauses. Hier erhält ein Mensch Anteil an der Tragkraft des göttlichen Baues. So versteht man auch besser, warum wir unsere Mängel so schmerzlich empfinden, dort, wo uns Liebe, Geduld oder Klarheit fehlen, spüren wir nicht nur moralische Defizite, sondern Bruchstellen im Bau. Die Antwort Gottes ist nicht, uns anzutreiben, härter an uns zu arbeiten, sondern seine Gegenwart tiefer in uns zu verwurzeln. Sein Ziel ist nicht ein perfektes Leistungsverhalten, sondern dass Christus Gestalt in uns gewinnt. In dieser Perspektive werden auch die unscheinbaren, verborgenen Veränderungen, eine neue Sanftmut, eine überraschende Treue, ein reiferer Blick auf andere, zu Bausteinen im ewigen Haus Gottes. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Gottes Bau in uns besteht nicht aus äußerem Erfolg, sondern aus der stillen, oft verborgenen Verbindung seiner göttlichen Wirklichkeit mit unserer erlösten Menschlichkeit. Je mehr Christus Form in uns annimmt, desto mehr werden wir zu lebendigen Steinen in dem Haus, das Gott sich selbst und uns als ewige Wohnung bereitet. Herr Jesus Christus, du lebengebender Geist, danke, dass du dich als Same in unser Leben hineingesät hast und dein Ziel ist, in uns Wohnung zu machen. Vater, wir staunen darüber, dass dein Vorsatz nicht nur unsere Errettung ist, sondern dass du dich selbst in Christus in unser Inneres hineinbauen willst, bis wir ein Haus für dich sind und du unsere ewige Heimat bist. wo wir unsere eigene Stärke, unsere Moral oder unsere Frömmigkeit in den Vordergrund stellen, öffne uns neu dafür, dass unsere eigentliche Not dein Meer in uns ist. Stärke in uns den inneren Menschen, damit Christus durch den Glauben immer tiefer in unseren Herzen verwurzelt und gegründet wird und deine Herrlichkeit in unserem täglichen Leben sichtbar wird. Vollende dein gutes Werk bis zu dem Tag, an dem du dein Bauwerk vollendest und wir zusammen mit allen Erlösten als neues Jerusalem deine Gegenwart ewig genießen. In dieser Hoffnung ruhen wir in dir und preisen dich. Amen.